Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Ich freue mich sehr und ich möchte auch ein kleines bisschen neidisch machen auf Svenja. Ich bin gerade in Nordrhein-Westfalen. Wir haben einen nass regnerischen Januartag und ich sehe bei Svenja einen strahlend blauen Himmel im Hintergrund. Das ist keine Wandtapete oder irgendwas, was man in einem Computerprogramm quasi machen kann, sondern das ist echt. Svenja hat ein wunderschönes Oberteil an, kurze Arme, sie ist braun gebrannt, sie sieht mega aus und sie ist auf Zypern und das ist auch unser Thema. Wir reden vom Auswandern. Ist das eine gute Idee? Wie klappt das? Was muss man alles bedenken? Und ja, Svenja, mein Neid ist gehört ganz dir. Du bist vor einem blauen Himmel und siehst strahlend aus. Dir scheint es sehr gut zu gehen.
Ja, ich begrüße euch auch mal hier von Zypern. Und es ist wirklich, wir haben im Moment richtig tolles Wetter im Januar. Ich saß gestern ewig in der Sonne. Am Wochenende waren wir am Strand. Also Januar auf Zypern ist echt schön. Auch so für die Winterbader. Das Meer ist natürlich, also ich habe am Wochenende noch gesagt, das ist ein bisschen wie Urlaub an der Ostsee im Sommer gerade. Aber es wird auch noch kälter. Also wir erwarten noch ein bisschen kühlere Temperaturen, also nachts ist es dann so bis 8 Grad und tagsüber so 15, aber wenn die Sonne rauskommt, ist es herrlich. Also machen wir uns nichts vor, ist schön.
Red das mal nicht runter, wir machen uns hier nichts vor. Deine Situation ist auf jeden Fall logistisch gerade 1000-mal besser als meine, aber ich interessiere mich für deine Geschichte. Du kommst ja auch eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, du kennst unsere Winter, du bist Mama, du hast 2 Kinder, du bist verheiratet und ihr habt euch aber irgendwann überlegt, nee, NRW ist es nicht mehr. Erzähl mal, wie kam es dazu? Warum wolltet ihr auswandern?
Ja, also NRW ist es nicht mehr. So genau war das für mich eigentlich nicht. Ich war ja auch RTL-Reporterin oder habe da als Sendechefin vom Dienst gearbeitet und war halt super gesettelt im Job und war eigentlich happy, so wie es ist. Aber mein Mann war und ist selbstständig und er lag mir seit Jahren in den Ohren damit. Er will nach Dubai. Wir müssen auswandern und diese Politik hier ist für Selbstständige der Horror und die ganzen Steuern. Und das stimmt ja auch. Und seine Firma wurde immer erfolgreicher. Und je erfolgreicher er wurde, desto mehr Steuern musste er vorauszahlen, desto weniger Geld hat man eigentlich zur Verfügung. Es war total paradox. Und ich habe das Problem auch verstanden, aber ich war Angestellte und ich habe meinen Job geliebt und ich habe gedacht, und ich bin auch jemand, der an jedem Grashalm hängt und ich habe gedacht, wir haben jetzt dieses schöne Haus und wir sind da gerade in so einen Neubau eingezogen, in so einen wirklich tollen Viertel und ich wollte da unbedingt bleiben und schon gar nicht nach Dubai. Also ich habe gedacht, Dubai, also wir haben da mal Urlaub gemacht. Für Urlaub machen fand ich Dubai wirklich toll, auch für die Kinder und alles sicher, alles sauber. Aber ich wollte da doch nicht leben. Alleine die Vorstellung, ein halbes Jahr irgendwie im Sommer nicht rausgehen zu können, also nur noch von Mall zu Mall und in so einer Expat-Enklave und so, das war für mich echt der totale Horror. Und das war auch, also wir haben es da richtig schlimm in den Haaren gehabt. Ich will nicht sagen, dass da Trennung im Raum stand, aber es war schon heftig. Also weil ich mich da auch total gegen gesperrt habe, ne? Sofort, er fing immer mit dem Thema an, bei mir ging sofort so eine Klappe runter und ich dachte, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also für mich war Auswandern ausgeschlossen. Wir sind ja doch ausgewandert, weil ich irgendwie ein bisschen zur Vernunft vielleicht gekommen bin. Oder sagen wir mal so, ich kann es gar nicht so ganz genau sagen, aber ich habe gedacht, vielleicht tut es mir selbst auch mal gut, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Also ich habe kurz zu meiner Vorgeschichte, ich habe mal im Rettungsdienst gearbeitet, eine Ausbildung gemacht, dann habe ich Sport studiert und dann bin ich beim Fernsehen gelandet, also mit 25 eigentlich und dann nur noch Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen und kam da auch gedanklich und so gar nicht weg. Und es war natürlich auch stressig und so und ich habe dann irgendwie gedacht, ich bin jetzt so, wie alt war ich da, 40? Und ich dachte, wenn nicht jetzt sind die Kinder noch, mein Sohn ist da gerade in die erste Klasse gegangen und meine Tochter war noch in dieser Reception Class, also in der Vorschule sozusagen. Und da habe ich gedacht, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es wirklich gar nicht mehr, weil dann wird es irgendwann zu spät. Man nimmt die Kinder dann nicht mehr so einfach raus. Und warum bin ich eigentlich so verbohrt? Und vielleicht wird das alles ganz toll. Und dann dachte ich, aber Dubai will ich trotzdem nicht. Und dann habe ich meinem Mann einen Vorschlag gemacht und meinte, weil ich so ein bisschen selbst recherchiert habe, ne, als alte Reporterin, wo kann man noch Steuern sparen? Und dann dachte ich so, ja, schlage ich ihm doch einfach mal Zypern vor, weil Zypern könnte ich mir gut vorstellen. Zypern hat tolle Natur, ich bin so ein Naturmensch, ich gehe gerne Trails, ich liebe Wasserfälle, ich Ich mag das hier, dass es so ein bisschen gemütlicher ist irgendwie und auch die Kultur und die Menschen hier, die offene Art und sowas. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt mal Urlaub auf Zypern und wenn wir uns das vorstellen können, dann machen wir Zypern. Und er war einverstanden. So war's.
Das hört sich sehr einfach an.
Nein.
Wie, also Zypern, als das Ziel klar war, wart ihr schon mal vorher auf Zypern gewesen eigentlich?
Natürlich nicht.
Das heißt, wie ging dann das Konkrete los? Also die Idee ist gepflanzt, das Ziel ist klar. Habt ihr euch das mal angeguckt?
Genau, wir haben dann Urlaub hier gemacht und wir hatten eigentlich direkt so die Region Paphos, wo wir jetzt auch wohnen, irgendwie im Kopf, weil ich so natürlich über Google, ne, das wäre so die familienfreundlichste Region und die Natur am schönsten. Dann haben wir auch nur hier Urlaub gemacht. Also wir haben uns auch den Rest der Insel gar nicht angeguckt und haben dann gedacht, oh ja, ist da irgendwie ganz schön. Und dann haben wir nach Häusern gesucht. Also eigentlich ging es dann so direkt los. Ich habe meinen Job gekündigt und dann haben wir ein Haus gefunden, haben das auch, ohne es hier gesehen zu haben, gemietet. Haben dann mit der Vermieterin, kann ich übrigens nicht empfehlen, kann ich nachher noch was so erzählen. Also uns ist nichts Schlimmes passiert, aber anderen. Auf jeden Fall haben wir das dann gemietet, ohne es wirklich gesehen zu haben und sind dann hier hingezogen. Der Vorteil bei uns war so ein bisschen, wir hatten die Kinder schon auf einer International School, ne? Also die konnten beide schon Englisch. Das war was Gutes für uns, was es mir auch ein bisschen leichter gemacht hat, zu sagen, wir können das wagen, weil es auch hier, deswegen auch Paphos, hier gibt es eine gute internationale Schule. Und aber darum mussten wir uns dann natürlich auch kümmern. Also es kamen so viele Sachen, um die wir uns dann kümmern mussten.
Also ihr hattet das Haus, es war relativ klar, ihr wart euch sicher, das ist ja schon mal das Wichtigste. Aber wie habt ihr es den Kindern gesagt? War das für die, ja, yes, Abenteuer oder so? Nein, ich habe doch hier meine Freunde. Wie war das Gespräch und was hat sich daraus ergeben?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich, also ich bin da eher so diese behütende Glucke, glaube ich. Ich hatte total Angst davor, dass die weinen und nicht wollen und so. Das stand mir total bevor, aber es war gar nicht so. Die waren Feuer und Flamme. Die fanden das Haus mega. Wir haben natürlich auch gesagt, wir haben ein Haus mit Pool und so, knickknack, hatten wir ja dann auch. Und die haben sich total auf das Haus gefreut. Die fanden das, also die haben sich total gefreut einfach. Also es gab gar nichts Negatives. Da haben wir gesagt, da machen wir noch eine coole Abschiedsparty mit allen Freunden. Das haben wir dann auch gemacht. Also für die Kinder war das war komisch, weil das war für die erstmal gar kein Problem. Ich muss aber dazu sagen, wir sind jetzt seit 1,5 Jahren hier und mein Sohn spricht immer noch davon, dass er seinen besten Freund vermisst, dass er seine beste Freundin von damals vermisst. Und das bricht mir dann manchmal auch das Herz, weil ich dann natürlich nicht so den Kontakt jetzt mehr halten kann. Ne? Und ich auch versuche, das nicht so zu machen, weil ich dann das Gefühl habe, er schafft es dann auch besser loszulassen, ne? Aus den Augen, aus dem Sinn so ein bisschen. Aber selbst aus dem Augen, aus dem Sinn funktioniert nicht immer. Also manchmal kommt es so wie aus dem Nichts und dann tut es mir auch so leid. Aber das gehört natürlich auch dazu.
Abschied nehmen vom alten Leben, von Freunden und auch von Menschen, die euch lieb sind, die ihr halt jetzt natürlich nicht mehr mal ebenso sehen könnt. Ne? Also okay, also Kinder ist auch erstmal unproblematisch. Bleiben wir nochmal bei dem, wir gehen dorthin, wir machen das. Das war erstmal unproblematisch. Die waren voll im Boot. Ich kenne das von spanischen Freunden, die waren hier, haben jetzt 15 Jahre hier in Essen gelebt, die haben alle ihre 3 Kinder hier in Deutschland bekommen und dann haben sie sich vor 3 Jahren auch entschieden, zurückzugehen. Und der größte Sohn wäre damals hier in Deutschland in die 5. Klasse gekommen mit seinem besten Freund, die wohnten quasi nebeneinander, auch die beiden Familien. Und das war richtig, also diese Gespräche, dann zurückzugehen, die wollten einfach sowieso nach Spanien wieder zurück und auch beruflich wollten sie da hin, das war sehr hart, das weiß ich noch, wie die es erzählt haben und gerade bei dem ältesten Sohn, also für den war das super heftig, quasi seine ganze Zukunft zurückzulassen, ne? Seinen besten Freund, die Pläne, er hatte die Schule, er hatte das Gymnasium bekommen, wo er hin wollte und das war so richtig, richtig hart, also dieses Kind ist sehr unglücklich gewesen, als sie umgezogen sind, das ist jetzt wieder alles gut, aber du brauchst ja als Familie auch die Energie, wir gehen jetzt in das neue Land, wir starten da jetzt und wenn ein Kind da so richtig drunter leidet, ist das natürlich auch für die Seele, für die ganze Familie richtig hart. Also toll, dass das bei euch nicht so war.
Aber das ist auch eine Altersfrage, ne? Also unsere Kinder waren halt noch recht klein. Für die war das auch, ich glaube, die konnten auch dieses Ausmaß gar nicht so richtig verstehen. Die haben das gar nicht so richtig, meine Bedingung war auch, also das habe ich meinem Mann auch gesagt, wir behalten unser Zuhause. Ich will einen Plan B. Ich will, wenn es doof ist, wenn alles doof ist, will ich, dass wir wieder zurückgehen können, und zwar in unser altes Zuhause. Und wir haben auch dann deswegen unser Zuhause sogar möbliert vermietet. Also wir haben alles dagelassen. Es ist im Prinzip, wie es war. Ja, das war für mich, also auch für den Kopf irgendwie wichtig, ne? So, dass ich weiß, ne, wenn es gar nicht geht, dann gehen wir einfach.
Verstehe ich total. Also das, glaube ich, bräuchte ich auch, wenn ich den Plan hätte. Einfach, ja, als genau, für den Kopf. Es muss ja so nicht sein, aber wenn, dann könnten wir. Dann gab es irgendwann den Tag X, wo ihr alle hingeflogen seid, wo ihr alles, also gut, das heißt, Möbel habt ihr nicht dahin geschickt, ihr seid da komplett neu angefangen, neues Haus.
Also Klimbim haben wir alles, also dass wir nichts mitgenommen haben, kann ich jetzt auch nicht sagen, weil irgendwie haben wir trotzdem einen ganzen Container voll gekriegt. Frag mich nicht, was da alles drin ist. Ich habe aber, das war auch noch ein kleiner Tipp, was es den Kindern ein bisschen leichter gemacht hat, nicht alles mitzunehmen. Ich habe denen halt gesagt, wir verkaufen die Sachen und das Geld dürft ihr behalten und dann könnt ihr euch was Neues dafür kaufen. Und das hat die halt total motiviert, auch so ein großes Puppenhaus zu verkaufen. Halt so Sachen, wo ich gedacht habe, da zahlen wir in diesem Container einfach so unfassbar viel für. Das möchte ich eigentlich ungerne mitnehmen. Das war halt ganz gut, aber wir haben halt, wie gesagt, trotzdem sehr, sehr, sehr viel mitgenommen. Und Achtung, der Container hat 3 Monate gebraucht und wir sind dann hier eingezogen in ein möbliertes Haus mit Geschirr und mit allem. Und dann kam irgendwann dieser Container an und wir haben nichts davon gebraucht. Nichts. Ich habe nur gedacht, warum ist dieser Container nicht einfach untergegangen? Ich wusste überhaupt nicht, was ich mit diesem ganzen Krempel. Man denkt ja immer, man braucht so viele Sachen und man braucht dies und man braucht das. Und oh nein, um Gottes Willen, das kann ich auf gar keinen Fall hier lassen. Und als wir dann 3 Monate ohne die Sachen gelebt haben, haben wir wirklich gar nichts. Das Einzige, was die Kinder vermisst hatten, waren ihre Roller, die da noch drin waren. Aber das war alles. Wir haben eigentlich gar nichts davon vermisst, nichts.
Das ist auch so eine krasse Psychologie. Ich habe das manchmal, wenn ich mir was Neues zum Anziehen gekauft habe, denke, boah, mega Bluse brauche ich, kann ich super kombinieren. Kaufe ich die, freue mich, habe Beute gemacht, hänge die in den Schrank, vergesse die und finde die irgendwann wieder. Ach Mist, die Bluse, die hast du dir gekauft, aber noch gar nicht angezogen. Irgendwann seid ihr umgezogen, ihr seid dann quasi, habt Abschied genommen. Von welchen Sachen oder Menschen konntest du dich, was war für dich am schwersten? Und was war für dich leicht, wo du vielleicht vorher gedacht hast, puh, das weiß ich nicht, wie das wird?
Also mir fiel das gar nicht schwer, weil es fühlte sich an wie in den Urlaub fliegen. Das war ja das Komische. Also wir haben vorher schon, wir haben dann unser Haus, im Prinzip der Container kam und hat die Sachen abgeholt. Dann sind wir mit den Kindern schon in ein Hotel gezogen für eine Woche. Und die sind dann von da aus noch in die Schule. Also wir haben schon so, es war schon alles so außergewöhnlich und hatte so Urlaubsgefühl. Wir sind dann morgens zum Hotelfrühstück vor der Schule und es war alles so ganz irreal. Und deswegen war es, wir hatten mehr Gepäck als sonst, ja. Wir hatten sehr viele Koffer noch dabei, aber das fühlte sich eigentlich an wie Urlaub. Es war nicht wild. Es hat uns jetzt auch keiner da groß Abschied am Flughafen oder was, wie man das aus so ein paar Auswanderer-Serien kennt, gar nicht. Also es war wie so ein Urlaubsflug und so hat sich das auch angefühlt. Und es hat sich auch sehr lange so angefühlt, als wir dann da gewohnt haben. Die Herausforderung war dann aber noch die Schule und der Schulplatz für die Kinder. Davon muss ich jetzt gleich mal erzählen. Das war nämlich eigentlich die eigentliche Herausforderung. Also dieser Umzug an sich war wirklich leichter als gedacht, aber diese Herausforderungen, die sich vor Ort geboten haben, soll ich einfach mal direkt weiter erzählen, weil also wir hatten uns ja zu Hause schon um eine Schule natürlich gekümmert und wir waren auf Zypern und hier auf den Schulen ist es so, also wenn du auf eine internationale Schule gehen möchtest, dann musst du einen Aufnahmetest mit deinem Kind machen, also auch für die Vorschule. Die machen Aufnahmetests, sie wollen gucken, kann das Kind Englisch sprechen, wie weit sind die im Stoff und so. Also die haben hier, die sind hier so recht anspruchsvoll und die haben irre lange Wartezeiten. Ne? Also ich kenne hier welche, die haben 1,5 Jahre auf ihren Platz in der Schule gewartet, genau, ja. Und die Schule ist auch nicht umsonst, die kostet weniger natürlich als die in Deutschland, die internationale, auf der wir waren, aber die Wartelisten waren irre lang. Wir haben uns also ungefähr 1/2 Jahr, bevor wir ausgewandert sind, bei dieser Schule beworben, haben den Aufnahmetest gemacht, beide Kinder haben diesen Test bestanden und dann hieß es, ja, ihre Tochter hat einen Platz. Und ich so, ja, okay. Und was ist mit unserem Sohn? Der ist eigentlich wichtiger, der ist schon in der Schule. Unsere Tochter war da ja noch in der Vorschule, also im Kindergarten eigentlich. Ja, das wissen wir noch nicht, ob wir den unterkriegen. Und das war halt so Das war das größte Problem für mich. Und die Zeit schritt voran. Wir sind im Juni, glaube ich, ausgewandert. Und dann im August, September beginnt ja dann das neue Schuljahr. Und wir hatten keinen Platz an dieser Schule. Dann haben wir uns noch hier so eine andere kleine Schule angeguckt. Das war für meinen Sohn dann aber auch ganz schwer und für meine Tochter auch. Die dachten, aber wir wollen doch nicht getrennt auf eine Schule und auf gar keinen Fall, da gehe ich nicht hin und so. Und dann haben wir noch einen Aufnahmetest auf einer anderen Schule gemacht. Die haben aber nur gesagt, okay, 90 Euro bitte für den Aufnahmetest. Aber ach so, wir haben ganz vergessen zu sagen, wir haben gar keinen Platz. Da dachte ich, ach so, okay, danke für nichts. Ja, und dann haben wir da gewartet und gewartet. Und hier ist es so, anders als in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie ich das gut ausdrücken soll, aber wenn du Menschen kennst, die Menschen kennen, die andere kennen, die mal irgendwo anrufen können, dann wird manches leichter. Und wir haben dann mit diversen Leuten Kontakt aufgenommen und ich habe ungefähr jedem gesagt, erstmal habe ich rausgefunden, wer kennt hier überhaupt vielleicht den Schulleiter, wer kennt mal hier und Dings oder hat irgendwelche Connections. Und es haben, glaube ich, dann 5 Leute für uns da angerufen und die Ausweise nochmal geschickt. Und hier, guck mal, die Familie ist doch toll. Und nimm doch mal die Familie vielleicht. Und irgendwann, ich weiß noch, dann rief mich die von der Schule an. Da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Weiß ich noch, stand ich irgendwie oben so auf der Dachterrasse gerade und wollte irgendwie Wäsche aufhängen oder so. Da ruft die an und sagt, ihr Sohn hat einen Platz. Da kommen jetzt noch die Tränen. Ich war so erleichtert, wie peinlich, dass ich jetzt anfange zu heulen, aber ich war so, das war wirklich die größte Herausforderung in diesem, jetzt fange ich wirklich an zu heulen, wenn ich mich daran wieder zurückversetze, weil ich war so erleichtert, dass wir diesen Platz hatten, weil ich schon gedacht habe, was machen wir denn? Und Homeschooling. Und hier machen ja ganz viele Homeschooling, aber das war ja auch überhaupt keine Option. Der kriegt keinen Anschluss. Überhaupt, wie soll ich das alles machen? Kann ich das? Und wie soll es alles ablaufen? Denn meine Tochter hinbringen, er sitzt zu Hause, das gibt eh nur Ärger. Also, boah, das hat mir so einen Riesenstein, ist mir da vom Herzen gefallen. Aber das war Glück. Also es war Glück und Vitamin B, wir wissen nicht genau, woran es lag.
Aber klar, mein Gott, das ist ja das Wichtigste, der Anschluss. Das ist ja für alles wichtig. Wenn er da jetzt dein Kind keinen geregelten Lebensrhythmus hat und neue Freunde findet und Schule, das ist ja alles. Also, dass das super wichtig ist und dass dich das immer noch berührt, das ist ja völlig klar.
Es hat mich so gestresst.
Ja, auf jeden Fall. Was für ein Glück. Aber wir kennen uns noch nicht lange, aber du scheinst mir sowieso ein sehr positiver Mensch zu sein und ein Mensch, der auch, ja gut, ne, Leben gibt dir Zitrone, ich mache mir Limonade draus. Du versuchst das Beste draus zu machen, so wäre jetzt mein Eindruck von dir. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine total gute Einstellung, wenn man so ein Abenteuer als Familie plant. Man weiß ja ganz viel nicht. Wie ist die Bürokratie in dem neuen Land? Was muss man alles anmelden? Was braucht man, um da gut leben zu können, um so einfach das neue Leben da zu planen? Und du hast es ja gerade schon angedeutet. Einige Sachen, die du nicht auf dem Schirm hattest, die wurden dann plötzlich zum Problem. Kannst du sagen, also was alles noch gemacht werden musste, damit quasi das Leben, das neue Leben anfangen konnte oder laufen konnte?
Was heißt Problem? Also ein großes Problem ist nach wie vor für mich meine berufliche Situation, ne? Ich war immer jemand, der gearbeitet. Ich habe nach der Schule direkt eine Ausbildung gemacht. Ich habe nicht wie andere erstmal hier, ja, Ausland, erstmal Selbstfindung und so weiter. Nein, ich war direkt Ausbildung im Rettungsdienst da gearbeitet. Ich wollte Medizin studieren, okay, habe ich nachher abgelehnt, andere Geschichte. Aber ich habe immer, ne, ich war immer so, habe was gemacht und dann habe ich ja meinen Job aber aufgegeben und saß dann da jetzt erstmal und war so quasi Hausfrau und Mutter und wir hatten dann ja noch eine indische Haushaltshilfe, also so viel Haushalt hatte ich dann jetzt auch wieder nicht. Entschuldigung, meine Nase läuft, weil meine Augen gerade ein bisschen getrieben haben. ja, und das ist bis heute, also 1,5 Jahre, immer noch Thema für mich, weil du natürlich was, wenn du im Ausland lebst, was finden musst, was du so remote von überall machen kannst. Ja, ich könnte mich jetzt hier auch in die Beachbar stellen und da irgendwie kellnern, ne? Aber, ne? Zeit und Geld ins Verhältnis gesetzt, wäre jetzt wahrscheinlich nicht so die beste Idee. Deswegen bin ich ja jetzt super vielgleisig unterwegs und das ist immer noch was für mich eine totale Herausforderung ist, weil das eigentlich nicht mein Ding ist. Und das muss sich auch jeder überlegen, der auswandert, glaube ich. Was will ich da machen, um Geld zu verdienen? Weil viele, die in Deutschland angestellt sind, denken, vielleicht kann ich auch diesen Beruf da auch ausüben. Aber dann muss man sich überlegen, was ist mit der Sprache? Die meisten, hier müsstest du auf jeden Fall Griechisch können oder Zypriotisch ist ja nochmal ein bisschen anders. Und es ist nicht so einfach. Und deswegen kann ich immer nur auch als Tipp geben, man muss sich schon zu Hause das überlegen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, so wie bei mir. Mein Mann arbeitet und ist selbstständig und kann das, was er in Deutschland gemacht hat, genauso von hier machen, was unser Überleben immer gesichert hat. Aber ich bin immer noch so ein bisschen im Experimentierstadium. Ich habe in Deutschland auch was angefangen, Amazon FBA. Ich habe da Geschenksets verkauft und dachte, das wird mein Business, das mache ich auf Zypern. Habe ich denn hier aufgegeben, weil das irgendwie gar nicht gelaufen ist, eigentlich nur Geld gefressen hat und anstrengend war. Und jetzt, dann verkaufe ich jetzt Möbel und oder ich mache halt so ein paar Internetfilmchen und verkaufe die und mache auch selber Instagram, wo ich aber auch nicht wirklich mit Geld verdiene. Aber ich bin da so, und Trading mache ich, also ich handle mit Aktien. Also ich bin da jetzt so auf so 5 unterschiedlichen Ebenen unterwegs, was schwierig ist. Also es ist schon gut, wenn man einen Plan hat und das dann auch ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher in Deutschland anfängt, denke ich.
Würdest du für dich sagen, na gut, wenn ich jetzt halt nichts finde, dann ist das auch meine Rolle. Wenn das Finanzielle nicht unbedingt wichtig ist, könntest du damit leben, quasi so ein bisschen Mutter, das ist ja auch ein Job, du musst dich auch um den Haushalt kümmern. Wäre das für dich erfüllend oder möchtest du auf jeden Fall auch berufstätig werden?
Gar nichts nebenbei zu machen, wäre für mich nichts. Also auf gar keinen Fall. Also deswegen, ich habe ja jetzt auch, also meine Haupt Einnahmequelle oder was ich jetzt also hauptsächlich mache, ist der Trading mit Aktien und das ist auch das, was mir eigentlich Spaß macht und es ist auch ganz praktisch, weil du es einfach immer und überall machen kannst und du bist nicht abhängig von irgendwelchen Menschen und irgendwelchen Zeiten. Das ist sehr gut, aber da muss man halt auch viel Kapital am Ende mitbringen, um da wirklich was rausholen zu können. Also wenn du jetzt irgendwie 5.000 Euro Startkapital hast, kannst du auch nicht mit Aktien traden, da wirst du jetzt auch nicht reich von, ne? Also das muss man sich auch überlegen. Das ist jetzt nichts für die schnelle Mark oder mal eben in Krypto einsteigen oder so. Haben hier auch viele Geld mit verloren. Also ich kenne welche, die 100.000 Euro mit Krypto verloren haben zum Beispiel, weil viele dann auch aufs falsche Pferd gesetzt haben. Also es gibt nicht ohne Grund genug, die wieder zurückkommen und zwar aus finanziellen Gründen. Also ja, aber nee, das wäre jetzt keine Option für mich, nichts zu machen.
Wie würdest du jetzt sagen, 1,5 Jahre ungefähr seid ihr schon da? Wie seid ihr dort? Also wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch willkommen? Fühlt ihr euch als die komischen Ausländer? Führt ihr eher so ein Expat-Leben quasi in so einer Bubble mit vielen anderen Deutschen oder anderen, die auch zugewandert sind? Wie ist das Leben aktuell?
Also wir fühlen uns hier super, super gut aufgenommen, von den Zyprioten aber auch. Und ich kann nur sagen, die sind, also, und auch an der internationalen Schule, also sind viele aus der Ukraine, viele aus Israel jetzt natürlich, die Neo zu Israel hatte auch nochmal viel rübergeschwemmt und viele Russen auch und aber auch Zyprioten sind auch auf der internationalen Schule und es ist so eine ganz schöne Gemeinschaft irgendwie. Also ich glaube, der Auswanderer an sich auch hat ein anderes Mindset als jemand, der in Deutschland ist. Ich meine, ich kann es ganz gut vergleichen. Wir waren ja in Deutschland auch auf einer internationalen Schule. Da waren auch viele Asiaten und Russen und so weiter und alles irgendwie zusammen. Aber die Menschen haben so anders getickt. Auch die Deutschen, die ihre Kinder da gerade auf die internationale Schule geschickt haben. Das war ein bisschen so ein verkrampfter Haufen. Und hier ist es so, ich gehe da in Leggings hin und in dem letzten Shirt so ungefähr. Also es ist egal. Du kannst so sein, wie du bist. Du musst da jetzt nicht irgendwem was vorspielen. Alle sind total relaxed. Und wir sind auch nicht in dieser, es gibt hier so eine Region, wo sehr, sehr viele Deutsche wohnen. Da wohnen wir nicht. Und das wäre auch nicht mein Ding. Ich bin ja nicht nach Zypern gekommen, um dann irgendwie in so einem deutschen Dorf zu wohnen. Das will ich eigentlich nicht. Ich finde es auch total schön, viel Zeit mit Zyprioten zu verbringen, weil die so eine ganz andere Art haben, auch so mit den Kindern. Die Kinder bleiben dann auf bis 10 oder um 9 Uhr abends gehen die auf einmal noch so 10 Gänge essen. Hier dieses Mese oder so, ist total strange, wo ich immer denke, wir liegen da irgendwie gefühlt schon im Bett. Also die sind auch so total entspannt, auch bei Terminen. Ja, entweder sie kommen gar nicht oder sie kommen zu spät oder man muss sich an manche Sachen gewöhnen, aber die sind einfach entspannt. Also es ist hier deutlich unverkrampfter. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied. Also ist manchmal auch anstrengend, ne? Gerade wenn man Reparaturen oder so hat. Wir haben hier so eine neue Photovoltaik auf dem Dach. Ich glaube, der Elektriker war jetzt 6 oder 7 Mal da. Die ist jetzt seit September da. Wir haben jetzt Januar, sie läuft immer noch nicht, ne? Also bei solchen Sachen muss man auch ein bisschen entspannt sein. Der verbraucht hier jedes Mal unser ganzes Küchensalz. Keine Ahnung, was er damit macht. Er testet irgendwelche Stromkreise. Ich weiß es nicht. Aber so sind die halt hier, ne? Also das muss man auch so hinnehmen. Und da muss ich auch sagen, die will ich auch nicht ändern. Also ich akzeptiere das, wir sind hier hingekommen, die machen das so und wenn die das so machen, dann ist es so. Ne? Also muss ich jetzt nicht für mich so Deutsch perfektionieren, ehrlich gesagt.
Wie ist es mit der Sprache? Wie ist es mit dem Griechisch? Lernt ihr? Also Kinder wahrscheinlich auf jeden Fall. Wie ist es bei dir und deinem Mann?
Kanerisi wollte ich gerade sagen. Ich kann gar nicht. Nein, ich habe versucht mit Duolingo ein bisschen Griechisch zu lernen, muss aber sagen, das ist so ein bisschen demotivierend, weil man da irgendwie seltsame Sachen erstmal lernt. Aber ich habe gerade vorgestern jetzt eine Lehrerin angerufen, die Griechisch unterrichtet, weil ich mir das fest für dieses Jahr auch vorgenommen habe, die Sprache besser zu beherrschen. Einfach auch einmal aus Respekt den anderen gegenüber hier und auch für mich, weil auch alleine die Buchstaben, es ist schon irgendwie nett, wenn du so ein paar Sachen auch lesen kannst und so. Und auch dich zum Beispiel auch gerade mit Handwerkern, viele Handwerker sprechen ja auch kein Englisch. Na, und dann ist es irgendwie auch ganz schön, wenn man denen mal entgegenkommen kann und vielleicht ein bisschen Griechisch sprechen kann oder so. Also deswegen, ja, die Kinder können das schon. Mein Sohn hatte A+ in der Griechisch, Arbeit letztes Jahr, aber ich noch nicht so richtig leider.
So ganz grundsätzlich, das ist ja wahrscheinlich auch ein Gedanke, den viele haben. Mist, ich muss ja erstmal die Sprache lernen. Würdest du sagen, jetzt auch in Zeiten von nach Corona, was alles Zoom-Meeting-mäßig möglich ist, kommt man mit Englisch erstmal gut weit?
Also es kommt natürlich drauf an, wohin man auswandert. Aber Zypern hat immer schon sehr viele Engländer ja hier gehabt. Es war ja auch mal irgendwie britische Kolonie oder so. Und deswegen ist hier, mit Englisch kommst du hier sehr, sehr weit. Ne? Also im kleinsten Kiosk sprechen die normalerweise Englisch. Aber wie gesagt, also ich finde es auch so, weiß nicht, für mich ist es irgendwie wichtig, das auch zu können einfach. Wie gesagt, auch aus Respekt. Also die, ich weiß immer schon, auch die in der Küche, in der Schule, in der Cafeteria da, der ist immer so, der versucht immer mit mir dann Deutsch zu sprechen auch und so, aber ich würde gerne auch mal für ihn, mit ihm versuchen, Griechisch zu sprechen. Fände ich irgendwie auch mal ganz nett. Die zu überraschen, ne, so.
Keine Frage. Ich meine, es ist ja auch ein Geschenk. Ihr werdet die Sprache, du wirst Griechisch nie wieder so gut lernen können wie dort, weil ihr dort alles, das, ihr könnt Radio hören, ihr seht die Buchstaben, ihr könnt mit den Leuten sprechen. Das ist ein mega Geschenk, wenn ihr die Sprache mitnimmt, egal was später mal werden sollte. Ne? So eine Sache, die auch, glaube ich, viele sich überlegen, wenn sie auswandern und dann denken, ach ja, wird eh nicht so sein. Wie oft wart ihr am Pool und am Strand? Wart ihr, seitdem ihr da wart, macht man das noch oder ist das irgendwann normal oder nicht mehr besonders?
Ja, das ist auch übrigens so ein Streitpunkt bei uns, weil mein Mann nämlich so der Typ ist, gerade letzten Sommer immer am Wochenende, ich muss jetzt aber auch an den Strand. Und wann gehen wir denn jetzt? Gehen wir morgens an den Strand oder wir gehen am Strand Frühstück und so? Für mich ist das irgendwie gar nicht wichtig. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin an der Ostsee aufgewachsen. Ich bin eigentlich ein Ostseekind und für mich ist irgendwie so Meer normal. Also ich brauche das, ich muss da nicht andauernd zum Meer. Bei meinem Mann ist es ein bisschen anders. Der ist wirklich, der ist in Wuppertal aufgewachsen und der findet das immer noch, für den ist es so was ganz Besonderes, Entspannendes und für den ist es ja irgendwie toll. Also ich brauche das nicht und ja, wir gehen hier täglich in den Pool, kann ich auch sagen, ist auch nicht so. Die Kinder schon, die sind auch nach wie vor noch begeistert, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt jeden Morgen meine Bahn ziehe, wie man sich das so vorstellt. So, erstmal aufstehen, eine Tasse Kaffee auf der Terrasse und dann plätschere ich da so durch den Pool. So ist es auch nicht. Ich mache das jetzt der Pool übrigens auch arschkalt, so ein bisschen wie der Kneipp, der da in die Donau gegangen ist. Ich gehe da ein bisschen durch, um mich abzuhärten, aber selbst im Sommer finde ich das mal gut, aber es ist, muss man sagen, nutzt sich ein bisschen ab.
Für euch als Familie, was hat dieses Erlebnis, diese Erfahrung, dieses Abenteuer, was hat das mit euch in eurer Familiendynamik gemacht? Für dich, mit deinem Mann und auch für euch vier?
Ich glaube, wir sind enger zusammengewachsen. Also wir verbringen auch deutlich mehr Zeit miteinander als vorher, weil wir haben jetzt ja auch ein Riesenhaus, das hat 700 Quadratmeter. Mein Mann hat jetzt sein Büro hier im Haus. Ist mal gut, mal anstrengend, so wie das so ist halt. Aber wir machen viel mehr. Am Wochenende gehen wir irgendwelche Trails oder gehen zu den Wasserfällen. Wir haben so tolle Ziele, die wir so gemeinsam oder so Unternehmungen, die wir so gemeinsam machen können, ne? Oder wir machen eine Bootstour oder das hat sich schon verändert und ich glaube auch dadurch, dass wir das gemeinsam gewagt haben oder auch, dass ich ihm da auch entgegengekommen bin, hat auch viel Positives mit unserer Beziehung gemacht, ne? Gerade wenn du überlegst, wie das zu Hause war, als er unbedingt weg wollte und ich nicht, da waren halt Spannungen, es war halt wirklich wirklich unerträglich, die sind jetzt alle weg. Aber ich kann auch sagen, für viele ist es jetzt mit der Beziehung auch nicht immer alles so rosig, ne? Weil dann natürlich andere Probleme kommen. Viele denken, sie verändern jetzt da was und gehen irgendwie weg und alles wird schön, aber du nimmst die Probleme auch mit. Also die kommen mit, ne? Wird nicht immer nur alles besser, aber für uns war das doch sehr positiv.
Und so praktische Sachen, keine Ahnung, Arzt, Schule, was man sonst noch so braucht, diese praktischen, diese langweiligen Alltagssachen. Wie sind die dort? Also was vermisst du manchmal, deutsche Bürokratie oder nee, ist alles easy, ist alles besser?
Schule hatte ich ja schon gesagt, das ist im Prinzip genau wie die, also vom Konzept wie die internationale Schule in Deutschland auch. Da kann ich jetzt nicht große Unterschiede festmachen eigentlich und da ist auch also eher ein bisschen zu viel, kriegst du zu viel E-Mails und zu viel auf Teams und zu viel technisch und zu viel, da vermisse ich keine Bürokratie, aber was ich vermisse ist manchmal beim, also Einkaufen ist hier echt teuer, hatte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte immer so Lebenshaltungskosten, Zypern, Griechenland ist irgendwie alles super günstig, wir kriegen jetzt immer Olivenöl für 1,50 € den Liter so ungefähr, aber so ist es überhaupt nicht. Also gerade Olivenöl, was total seltsam ist, weil das hier überall angebaut wird und es kommt auch von der Insel, also es wird nicht importiert oder so, ist eigentlich genauso teuer wie in Deutschland. Ganz schwierig ist es außerdem mit Bioprodukten. Das ist auch so ein bisschen ein schwieriges Thema für mich, weil ich das gar nicht so toll finde, wie die hier so mit Pestiziden umgehen. Ne? Muss man auch manchmal, siehst du hier an der Straße, so Tanklaster und Menschen in so Ganzkörperanzügen, die irgendwie am Straßenrand was sprühen, also die ganze Straße lang, und da hatte ich mich schon mal gefragt, was machen die da? Ich habe da mal unseren Gärtner gefragt und der hat gesagt, die spritzen Pestizide gegen Unkraut. Und das machen die an Straßen, wo Unkraut wirklich nur niemanden interessiert, wo ich auch dachte, denken die eigentlich auch mal nach? Also das geht ja alles ins Grundwasser, wir trinken das und so. Und so geht das ja auch bei Obst und Gemüse. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema hier. Und auch sowieso, was so Umweltverschmutzung oder ein Gefühl für Umweltschutz angeht, da sind die ganz komisch drauf. Man darf hier, wenn kein Sommer ist, in, ich glaube, 5 oder 6 Monate lang darfst du auf deinem Grundstück Holz verbrennen. Wie du dir vorstellen kannst, wird hier nicht nur Holz verbrannt. Also da sind manchmal, wenn du hier von der Terrasse guckst, 4, 5 schwarze Rauchsäulen, die da aufsteigen. Morgens, wenn du an Baustellen vorbeifährst, siehst du, wie die da den Müll auf einem Haufen haben und verbrennen. Und die verbrennen einfach alles. Die denken da irgendwie nicht drüber nach. Da ist so, das Bewusstsein ist gar nicht da. Das finde ich, ist schon schwierig. Ne? Und was sie auch meinte, was so Einkaufen angeht, auch griechischer Joghurt, Schafsjoghurt oder Ziegenjoghurt, der auch hier hergestellt wird, ist auch sehr teuer. Es ist auch teurer als in Deutschland. Butter ist sehr teuer. Gut, die wird importiert. Aber ja, es ist nicht so, also wenn du günstig einkaufen willst, musst du an so einen Straßenstand gehen oder irgendwie auf so Märkten gibt es manchmal, das ist ganz nett, da verkaufen die denn so private Bauern so die Sachen, die sie selber im Garten anbauen. Aber wie gesagt, auch mit diesen Pestiziden ist es schwierig hier. Also das Einzige, wo ich mal Bio kaufe, ist eigentlich im Lidl. Da kriegst du hier noch so ein bisschen Bio, aber die Sachen sind halt alle auch nicht dolle, ne? Muss man sagen. Das ist ein schwieriges Thema.
Also das hätte ich auch gedacht, dass die Lebensmittel, vor allem jetzt Gemüse, Obst, dass das irgendwie mega günstig ist und dass man da toll, also je nach Jahreszeit quasi da wirklich toll einkaufen kann. Also hätte ich nicht gedacht. Aber das ist ja dann auch, also für alle Insel, liegt es daran, dass es eine Insel ist oder ist es in Griechenland generell so?
Und genau, das ist ja auch der Punkt. Selbst die Sachen, die nicht importiert werden, sind halt recht teuer. Auch in einer, also in Apotheken, muss ich sagen, sind so auch so Supplements und so sind sehr teuer. Da kannst du dir das halt erklären, die müssen die halt importieren. Okay. Aber bei Obst, auch so Papayas, das wird ja alles angebaut. Vielleicht ist die Papaya ein bisschen günstiger als jetzt in Deutschland. Du hast natürlich eine andere Qualität, ne? Die ist bis zu Ende gereift und du kriegst sie quasi frisch vom Baum. Du kriegst sie nicht aus einer Reifekammer oder nicht von einem Schiff oder aus dem Flugzeug. Das ist schon ein Unterschied. Auch die Melonen, das wird ja hier alles angebaut. Also ich mache es, wenn ich bei Obst und Gemüse Geld sparen will, gehe ich halt spazieren und pflücke mir das. Du kannst ja halt, hast ja halt überall Feigenbäume, Zitronen, Orangen, Granatäpfel, Grapefruits, sowas kannst du dir alles pflücken. Meistens auch noch Papaya-Bäume oder so, je nachdem, wo du gerade lang gehst. Das kannst du dir natürlich alles pflücken, aber gerade aus so Gemüsesorten bin ich auch darauf angewiesen, die irgendwie zu kaufen. Da wühle ich jetzt nicht beim Nachbarn im Garten, da finde ich vielleicht was, aber Das habe ich bisher noch nicht gemacht.
Du hattest am Anfang gesagt, dass es noch eine spannende Geschichte gibt in Sachen Haus mieten und umziehen. Nicht bei euch, ist alles gut gegangen, aber es ist offensichtlich bei jemandem, den ihr kennt, nicht gut gelaufen. Magst du das erzählen?
Ja, also es ist manchmal so, dass wenn du auf Zypern ein Haus mietest und wenn du hier auch diesen Yellow Slip haben willst, also diese Aufenthaltsgenehmigung sozusagen, du brauchst auf jeden Fall, Strom muss auf dich angemeldet sein oder Wasser muss angemeldet sein. Und manchmal wird dir das versprochen und am Ende wird es zum Beispiel nicht gehalten, weil der Besitzer selber Strom und Wasser auf sich angemeldet hat, weil er gerne die Vorteile für sich nutzen möchte. Und was ich auch schon erlebt habe, einmal wurde ein Haus doppelt vermietet. Die wollten aus Deutschland, haben sie es quasi gemietet. Du musst dann auch einen gewissen Teil im Voraus bezahlen. Dann kommen die da an, dann war das doppelt vermietet. Genau, dann hast du das nächste Problem. Dann gab es mal einen Fall, wo, da waren die Besitzer Chinesen. Die wollen dann einfach die Miete erhöhen. Und es ist mir bis jetzt noch ein Rätsel. Die sagen dann, du musst raus. Also die schicken dich, du musst dann ausziehen, weil sie die Miete erhöhen wollen. Und sagen dann, sie brauchen das zum Eigenbedarf. Aber dann zieht da gar keiner ein. Also es passieren hier so ganz strange Sachen, wo man echt ein bisschen aufpassen muss. Man kann ja so gar nicht so richtig einen Tipp geben, worauf man da achten kann, weil du kannst immer an die falschen Leute geraten, selbst wenn du einen guten Vertrag hast. Und wir hatten das zum Beispiel bei dem Haus, wo wir vorher gelebt haben. Wir haben uns das super mit der Vermieterin verstanden und wir sind dann aber ausgezogen. Also hatten wir auch mit ihr besprochen, das war alles in Ordnung und so. Und dann hatte die das Haus über Airbnb vermietet. Und dann war da eine Truppe drin, die haben die ganze Bude auseinandergenommen. Also alles auseinander, alles kaputt gemacht. Also richtig ganz schlimm. Die Bilder haben mir auch das Herz zerrissen, das schöne Haus, es war alles zerstört. Und dann hat sie gesagt, wir wären ja schuld, wir sind ja ausgezogen. Wären wir nicht ausgezogen, wäre das nie passiert. Also haben wir unsere 5.000 € Kaution nicht wiederbekommen. Und dann kannst du nichts machen. Du kannst nichts machen. Wir könnten jetzt versuchen, auch vor Gericht zu ziehen. Ich habe hier mit ein paar Zypriotinnen auch gesprochen, ob man da irgendeine Handhabe hat. Aber die meinen, das dauert Jahre, bis da überhaupt was passiert. Ne? Das weiß sie dann natürlich auch. Und mir hatte mal eine erzählt, auch eine Zypriotin hier, dass sie das immer so macht, dass sie, wenn Menschen ihr Geld säumig sind, geblieben sind, sie ruft die täglich an. Sie geht denen so lange auf die Nerven, bis sie es bezahlen. Ja. Da haben wir auf jeden Fall einen guten Verlust gemacht. Auch so habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, aber solche Sachen passieren dir hier halt, ne? Und da kannst du auch nichts machen.
Ihr könnt natürlich nichts dafür.
Ja, und Airbnb hat auch den Schaden ihr schon ersetzt natürlich, ne? Man ist ja versichert, wenn man was über Airbnb vermietet. Aber sie kamen dann mit irgendwelchen anderen Rechnungen. Ich will das jetzt gar nicht hier so ausweiten. Fazit ist, wir haben unser Deposit einmal in die Tonne gekloppt. Und ja, und das ist oft so übrigens. Deposit bekommt man fast nie wieder. Deposit ist quasi wie so ein Geschenk an den Vermieter, kann man sich schon mal merken. Ganz oft, die finden was. Die finden was und dann geben sie die Kohle nicht wieder. Ist leider so.
Habt ihr alles, was ihr euch dort an Logistik, an Schule und so weiter, was wichtig war, habt ihr das euch selber recherchiert oder gab es eine Agentur, die euch geholfen hat beim Umzug eigentlich?
Die Schulen und so, das haben wir uns schon selber recherchiert und Kontakt aufgenommen, aber wir haben Kontakt zu einem Zyprioten aufgenommen, der hier Auswanderer berät. Wir haben übrigens, Kontakt zu sehr vielen Auswandererberatern aufgenommen. Da ist eine Grütze dabei. Wahnsinn! Und was sie alles haben wollte. Der eine wollte irgendwie 10.000 € haben für so ein bisschen Palim-Palim und dann gibt's noch eine Busfahrt über die Insel, wo er einem dann irgendwas erzählt. Haben auch gedacht. Und seine super Community, wo man sich dann einmal in der Woche zusammensetzt. Ich dachte, 10.000 €, wofür willst du die eigentlich haben? Ich hatte da so ein paar sehr kuriose Gespräche. Also das ist auch so ein großer Abzockerbereich. Brauchst du eigentlich diese Auswandererberater, kannst du eigentlich fast alle in die Tonne treten. Deswegen hatten wir so einen Zyprioten gefunden, der wollte nur 2.000 € für so ein paar, weil so ein paar Sachen sind schon einfacher, weil der hatte auch eine Mitarbeiterin, die natürlich Griechisch kann, die uns dann begleitet hat zu so Sachen wie, als wir uns angemeldet haben und Firmenummeldung und sowas. Und dann haben wir noch eine Anwaltskanzlei mit ins Boot geholt, die uns bei den ganzen Firmensachen geholfen hat. Weil man sonst alleine, ne, kriegst du nicht hin. Es sei denn, du hast irgendwie, dein Mann ist Zypriot oder so. Aber ich würde immer davon abraten. Ich hatte auch ein Gespräch mit einer, fand ich auch ganz strange. Die hat gesagt, ich mache so die wollte 6.000 Euro dafür haben, dass sie mich mental dabei unterstützt, auszuwandern, dass wir immer regelmäßige Gespräche haben und sie dann mich stärkt und mich aufhängt und so weiter. Also, weiß ich nicht. Wenn man zu viel Geld übrig hat, kann man sich das vielleicht mal gönnen, aber ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie keine gute Investition. Genau, was auch übrigens schwierig ist, ist, weil ich ja gerade meinte, wenn der Mann nicht gerade Zypriot ist, ne? Also wenn man hier was bauen will, ja, oder eine Immobilie kaufen will, also so als Ausländer, ne? Ich will nicht sagen, man wird übers Ohr gehauen, aber irgendwie schon. Also zumindest, wenn die wittern, dass man nicht so Plan hat und dann auch noch Englisch spricht, kein Griechisch und so weiter, dann sind die Rechnungen auch mal viel höher, als wenn jetzt mal eben da eine Zypriotin anruft und dann kostet es ein Zehner und bei mir kostet es irgendwie 50, ne? Also da muss man dann schon auch, ja, entweder ein dickes Fell haben oder Leute kennen, die für einen dann bei manchen Leuten anrufen.
Oder irgendwann dann, dass der Griechischkurs so erfolgreich war, dass ihr dann einfach so akzentfrei sprechen könnt. Zumindest am Telefon dann erstmal. Aber wenn sie euch dann sehen, dann sehen sie, dass ihr keine Griechen seid. Aber der erste Schritt wäre vielleicht schon mal gemacht. Aber klar, das ist natürlich, das ist wahrscheinlich überall so. Dieser Auslandsbonus ist es ja nicht, sondern auch dort versuchen Menschen ihr Geschäft zu machen und gerade nochmal auf einer Inselkultur, die Zyprioten werden wahrscheinlich auch nochmal sich anders sehen, auch als die Griechen auf dem Festland und so. Das ist, also das überrascht mich jetzt nicht, aber das ist natürlich etwas, was man einkalkulieren muss, weil es auch a, teuer sein kann, ne? Also dass man irgendwie, man hört ja, kostet so und so viel und dann plötzlich kriegt man die Rechnung und das ist irgendwie nicht so. Plus, was du gesagt hast, dass es vielleicht nicht so einfach ist, wie jetzt hier in Deutschland mit Verbraucherzentrale, Anwalt etc. Sein Recht durchzukriegen. Also ne, zum Beispiel jetzt so eine Kaution, 5.000 Euro, wenn man gedacht hat, die kriege ich zurück und dann können wir da irgendwie was Gutes investieren, was kaufen, die nicht hat. Es ist natürlich auch einfach mal nicht eben so rausgeschmissenes Geld. Das ist natürlich heftig. Aber ganz grundsätzlich, jetzt so nach anderthalb Jahren, was würdest du sagen? Werdet ihr dort alt werden oder wird das ein Abenteuer sein, dass ihr irgendwann mal wieder nach Deutschland verlegen werdet?
Also alt werden, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Zurückgehen, haben wir uns Gedanken drüber gemacht? Nein. Also es ist im Prinzip, es ist eigentlich ausgeschlossen. Also ich könnte es mir auch gerade gar nicht mehr vorstellen. Ich finde das mal ganz schön, wenn man in Deutschland ist. Also ich mag das auch. Ich mag auch die Infrastruktur. Es ist ja alles so ein bisschen geordneter als hier, ne? Ich mag auch das Wetter in Deutschland jetzt wieder, mit so ein bisschen Abstand betrachtet. Aber nee, zurückgehen ist eigentlich keine Option. Es ist, auch wenn manche Sachen hier so ein bisschen holpriger laufen, nee, irgendwie, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Und das ist total komisch. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen.
Dann wäre vielleicht für dich, was ich gerade so überlege, dass du vielleicht eine coole Auswandereragentur aufmachen könntest, so mit echten Tipps und mit guten Tipps und nicht übers Ohr hauen oder sowas. Wäre auch gut, vielleicht irgendwann mal. Jetzt noch eine letzte Frage. Sonnencreme, normale Tagescreme. Wie oft, also müsst ihr täglich Sonnencreme tragen, 50 plus oder was macht ihr mit eurer Haut?
Übrigens eine geile Frage, weil ich weiß noch, als wir angekommen sind, wir hatten da jemanden, der den Pool immer sauber gemacht hat und der meinte, ihr seid so weiß, was ist das für eine Hautfarbe, ihr habt ja richtig weiße Haut. Und dann irgendwann so nach einem halben Jahr, und da haben wir dann auch immer gecremt, ne? Und mit den Kindern ein Geschiss drum gemacht, hätte ich fast gesagt, immer 50 drauf, Badeshirt, der ganze Pool war versaut, ne? Weil diese Sonnencreme hat so gelbe Absonderungen gemacht. Wir hatten einen richtig gelben Film nachher auf dem Pool. Das war ganz schlimm. Da hat der Poolmann sich immer beschwert, meint, warum benutzt du so viel Sonnencreme? Ich sehe, ja, die Kinder und wir verbrennen und so, ne? Und das machen wir jetzt gar nicht mehr. Also teilweise gehen sie jetzt auch ungeschützt in die Sonne, natürlich immer nur am Vormittag oder wenn es jetzt nicht so gerade Hochsommer ist. Aber das habe ich aufgehört. Ich nehme fürs Gesicht natürlich 50 plus, weil ich keine Lust habe, wie so ein Faltenhund auszusehen oder mit Hautkrebs rumzurennen in ein paar Jahren, weil die Sonne ist schon extrem stark, gerade im Sommer. Und was ich mir aber geholt habe, ist so ein Badeshirt. Also im Sommer ziehe ich halt einfach dann Klamotten an, weil ich auch diese ganze, du musst ja überlegen, was du dir da auf die Haut schmierst. Das zieht ja auch alles in die Haut ein. Und es gibt viele Sonnencremes, die versprechen, dass sie irgendwie tolle Inhaltsstoffe haben und nicht schädlich sind, aber das muss ja auch nicht immer sein. Und genauso sehen wir das auch bei den Kindern, die ziehen halt einfach Klamotten dann an, halt so Badeshirts und dann ist das Gröbste eigentlich getan. Aber das ist echt witzig, weil am Anfang hatten wir echt auch Probleme. Auch Sonnencreme ist ja extrem teuer und ich dachte mal, oh mein Gott, wo sollen wir denn jetzt immer diese ganze, wir haben uns das denn schicken lassen aus Deutschland und so, wo sollen wir sonst diese ganze Sonnencreme immer hernehmen, ist ja irre teuer. Ist vorbei. Und mittlerweile ist unsere Hautfarbe auch eine andere. Ich glaube, die Haut ist auch ein bisschen robuster geworden.
Svenja, ich sag dir lieben Dank. Du hast so viele schöne, interessante Sachen erzählt. Es ist eine überhaupt interessante Reise, die ihr da gemacht habt, also jetzt im übertragenen Sinn für euch als Familie. Ich glaube, auch wenn ihr schon Mist erlebt habt, könnt ihr das verkraften. Das kriegt ihr hin, auch mit also andere Mentalität, keine Ahnung, Lehrgeld, was auch immer, wie ihr das so nehmt. Aber es hört sich toll an. Und ich denke, das könnte auch den einen oder anderen nochmal bestärken, da vielleicht nicht so zögerlich zu sein. Ihr hattet, klar, dein Mann, bei dem war der Wunsch schon eher und ihr habt ja wahrscheinlich schon oft drüber gesprochen, aber dann war halt die Situation nicht richtig und dann hast du dir den Ruck gegeben und du hast gerade gesagt, du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, nach Hause zu kommen. Das ist jetzt euer neues Zuhause auf Zypern. Das könnte schlechter sein. Und was für ein schönes Erlebnis als Familie, einfach auch nochmal als Paar in so einer Situation zu sagen oder im Leben zu sagen, komm, wir pflanzen uns als Familie um, wir machen nochmal neu. Also ich meine, da kommen ja auch ganz andere Energien und Kräfte und Möglichkeiten nochmal. Ich bin total gespannt, was es bei dir irgendwann mit dem Beruf noch sein wird. Aber ich bin mir sicher, du wirst irgendwas finden, wo du glücklich, kreativ sein kannst und was dich erfüllt einfach auch. Ganz, ganz lieben Dank, dass du hier gesprochen hast, dass du deine ganzen Eindrücke geschildert hast und ich glaube, du hast ganz vielen Lust gemacht, nochmal vielleicht neu zu denken, wenn der kleine Gedanke schon irgendwann mal da war. Zypern hört sich auf jeden Fall toll an. Ich möchte da auch irgendwann mal hin.
Für die, die sich ja noch für mein Leben interessieren, die können ja bei Instagram vorbeischauen. Da teile ich auch mal ganz viel so Kuriositäten, die uns hier passieren.
Wie heißt du genau auf Instagram?
Svenjas_auswanderer_live. Also Svenjas Auswanderer live.
Und euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Folgt Svenja, folgt mir auf Instagram. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst ein paar Sternchen, hinterlasst einen schönen Kommentar, empfehlt uns weiter, wir freuen uns sehr. Habt einen wunderschönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr Mamas, vor allem ihr Mamas, seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzl.